Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich heute mal wieder, unsere Katja, unsere Meeresbiologin, bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Katja war schon, ich glaube, etliche Male bei uns im Podcast und wir haben einige Folgen schon gedreht und ich freue mich auf diese Folge, weil wir heute was ganz Besonderes für euch uns ausgedacht haben. Katja, erstmal herzlich willkommen.
Hallo, jetzt bin ich aber gespannt, was du mich heute fragen willst. Weiß ich
Wir haben,
davon?
ja, nein.
Oh
Also ich weiß davon und du darfst einfach mal versuchen zu antworten, würde ich sagen.
Losplappern, das kann ich am besten.
Genau. Nein, Spaß beiseite. Wir haben heute das Thema für euch vorbereitet und zwar Tauchen an der Ostsee. Und ich glaube, dass das so ein Thema ist, was viele vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und da Katja, so wie ich vom Hörensagen das mitbekommen habe, Tauchen an der Ostsee gar nicht so schlecht findet, habe ich gedacht, sie ist die perfekte Gesprächspartnerin dafür. Und ich würde sagen, Katja, ich steige einfach mal direkt ins Thema ein, oder?
Macht es. An mit den Watthosen und los geidert.
Sehr schön. Katja, wenn jetzt jemand noch nie an der Ostsee getaucht hat, wie würdest du das dort, also das Tauchen dort beschreiben, und was macht es dort für dich wirklich so besonders?
Also zum einen ist einfach das Tauchen an der Ostsee völlig anders als das, was man so aus dem Urlaub von irgendwo, wo man in den Flieger steigt und dann schöne bunte Fische guckt, zu unterscheiden, weil die Ostsee ist einfach ein ganz, ganz einmaliges Gewässer. Ich weiß nicht, wie weit wir da ins Thema eindringen wollen. Ich kann natürlich ganz viel sagen. Ich kann aber auch einfach sagen, die Ostsee ist einfach schön, ist für mich ein sehr, sehr wohliges Gewässer, mit seinen langen weißen Sandstränden, mit dem flach abfallenden Meer, was leise plätschert, was jetzt mit Tidenhub, also mit Ebbe und Flut, nicht viel am Hut hat. Ich finde es einfach irgendwie schön, wohlig, heimelig natürlich, weil es mein Zuhause ist und entspannt und mit nichts zu vergleichen. Also es zieht mich immer wieder hin.
Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen? Also, was sind so diese Besonderheiten an der Ostsee als Gewässer? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie das, ich sag mal, das Leben unter Wasser dort so aussieht, so ist?
Also erstmal muss ich dazu sagen, die Besonderheit Ostsee, also ist, dass es ein, ja, verschiedene Bezeichnungen, ein Ästuar, wenn man es ganz wissenschaftlich bezeichnen will, ein Binnenmeer oder auch einfach ein brackiger Tümpel, wem das besser gefällt. Denn hat keine Verbindung zum offenen Ozean. Da gibt es ja den Atlantik, der ganz weit mit der Nordsee verbunden ist. Und dann gibt es dieses kleine Schlüsselloch um Dänemark rum. Und dann ist man so quasi in der Ostsee rausgeploppt. Und die Ostsee, das ist eben ja, aus der letzten Eiszeit entstanden. Also die Gletscher sind zurück. Halt mich an, wenn ich zu wissenschaftlich werde. Also es war alles unter Eis, ne, bis da so ein Eispanzer und es ist alles zurückgeflossen. Und das skandinavische Block ist quasi, den hebt es noch. Also die gehen hoch, die in Deutschland gehen sie ein bisschen runter, die sacken quasi ein bisschen ab. So, und irgendwo dazwischen ist einfach diese Ostsee entstanden. Das war auch mal ein See, also nur Süßwasser. Dann kam immer mal wieder von der Nordsee ein Schwupp rein. Und so ist es eben bis heute. Die Ostsee kippt immer noch so ein bisschen quasi, hinten hoch, vorne runter. Und es münden wahnsinnig viele Flüsse in die Ostsee, die quasi die Ostsee verdünnen, also das Salzwasser verdünnen. Deswegen nennt man es ein Verdünnungsbecken. Und Becken auch deswegen, weil die Ostsee in Becken geteilt ist. Also geografisch würde die Ostsee sowieso erst an der Darßer Schwelle anfangen. Das ist hier so 12 Meter flach und dann ist ein Becken und noch ein Becken. Und das Salzwasser, was aus manchmal mit Glück, wenn es ordentlich aus dem Westen weht und das Niedrigwasser kommt, so wie wir es jetzt diesen Winter hatten. Und dann schwuppt so ein ordentlicher Schwall Salzwasser aus dem Westen über die Nordsee mit rein. Und dieses Salzwasser ist eben salzig. Das macht es ist einfach mehr Teile drinne, wenn man es jetzt mal ganz, ganz haptisch beschreiben möchte. Und dieses Wasser mit den mehr Teilchen durch das Salz ist schwer und sinkt auf den Boden ab. Und nur so können zum Beispiel diese tiefen Becken überhaupt belüftet oder ausgetauscht werden, weil oben fließt das leichtere Süßwasser von den Flüssen immer rein. Und dadurch hat die Ostsee eine ganz stabile Schichtung auch. Und das macht die Ostsee aus, ist jetzt für uns Taucher total wurscht, weil wir hier von Tiefen reden, in die wir nicht kommen. Aber das macht die Ostsee generell als Gewässer unfassbar interessant und beeinflusst natürlich damit das Leben im Meer. Jetzt habe ich schon gesagt, von Westen her kommt eben mit Glück immer ein bisschen Salzwasser reingedümpelt. Und nach Osten hin, da Richtung Finnland und so, da oben rauf in den Botnischen Meerbusen, da wird das Wasser immer dünner. Also es wird immer süßer. Also während wir im Westen noch wirklich von einem salzigen Gewässer reden können, mit also der Nordsee-Ostsee 35 Promille, haben wir dann in der Ostsee nachher nur noch 12. Ich einfach nochmal Zahlen, ist ja wurscht. Und ganz im Osten haben wir nur noch 2. Da ist das Wasser dann so süß, dass es eben regelmäßig gefriert in den Wintern. Und dass wir dort einfach auch eine Süßwasserfauna am Start haben. Also das heißt, da haben wir dann Hechte und Barsche, die man eigentlich aus dem See zu Hause kennt. Und während wir im westlichen Teil der Ostsee eben tatsächlich eine marine, eine Meeresfauna haben, die so mit diesem schon ein bisschen süßlichen Geschmack noch gerade so überleben können, auskommen können. Und davon dann eben viele, also theoretisch hätten wir viele, natürlich brauchen wir nicht drüber reden, die Ostsee ist gnadenlos überfischt. Da ist nicht mehr diese Masse an Fisch übrig. Das muss man natürlich ehrlichkeitshalber sagen. Was ich immer besonders schön finde, ist, wenn wir dann so eine Einstromsituation aus dem Westen hatten, dann kommen auch Larven mit rein. In dem Fall eben, also was für mich immer besonders schön ist, sind die kleinen Seesterne, Asterias rubens, also der klassische Seestern. Der kann sich in der Ostsee nicht vermehren, weil es nicht salzig genug ist. Aber die Larven, wenn die reingespült werden, die können sich entwickeln. Und nach dann, also so alle 10 Jahre, keine Ahnung, haben wir dann mal so ein Großeinstromerlebnis. Und dann haben wir ab und früher Seesterne und die sind so niedlich. Erst so ganz
Spannend.
klein, ja, und dann, genau, und dann geht man da tauchen und hat eben auf einmal da einen Seestern liegen, der für einen, also für einen Ostseetaucher wie mich ja eigentlich eher irgendwo JWD zu finden ist. Und jetzt in der Ostsee, wo ich aufgewachsen bin, durch mit meinem Geschwimme, Geschnorchel, Getauche als Kind und junge Erwachsene, eben gar nichts mit zu tun hatte. Und auf einmal ist da ein Seestern, das ist schon immer speziell, ja.
Spannend, das bedeutet, das wirkt sich wirklich auch also auf die verschiedenen Meerestiere aus, diese Kombination aus Salzwasser und Süßwasser und was ihr dann sozusagen auch unter Wasser ertauchen könnt. Wie sieht das denn
Absolut.
aus mit den Sichtverhältnissen? Also wie kann ich mir das in der Ostsee vorstellen? Ist das für Taucher spannend oder sagst du, geht so?
Also ganz generell muss ich einfach mal sagen, wer in der Ostsee tauchen kann, der kann das überall, ja, weil das ist hier kein Schönwetterrevier, wo ich vom Boot reinspringe und habe 25 Grad und 100 Meter Sicht und alles kommt zu mir auf den Teller. Nee, in der Ostsee ist alles möglich. Da muss man also sich ein bisschen auch mit der marinen Welt und den Gegebenheiten auskennen. Und tendenziell, wenn es jetzt 1, 2, 3 Tage ruhig war, kein Wind war, dann kann man davon ausgehen, dass die Sichtweite gut ist, weil die Ostsee ist flach, im Schnitt 50 Meter von Land aus. Wenn man da 5, 6 Meter erreicht, ist das schon viel. Und wenn der Wind weht und das Wasser umdreht, ne, die Welle bewegt, das dann eben auch bis die Wassersäule bis auf den Boden runter und wirbelt auf. Ne? Das heißt, ich habe Sturm, dann weiß ich, kann jetzt ein paar Tage erstmal nichts sehen unter Wasser, bis sich das alles wieder gesetzt hat und auf den Boden runtergeplumpst ist. Und dann habe ich aber Sichtweiten von, also ich 20, ja, also plus minus. Also es ist auf alle Fälle jetzt keine Suppe zu erwarten. Aber das kann natürlich eben auch kommen, wenn es dann zu Blüten kommt. Im Frühjahr jetzt haben wir erstmal die Kieselalgen, die blühen. Dann im Sommer, wenn es warm wird, die Blaualgen. Und da haben wir dann natürlich Sichtweiten Naja, so 5 Meter oder so. Aber
Hm.
das macht es eben wirklich auch spannend, weil man eben da hinkommt und es ist jedes Mal ein bisschen anders. Man guckt von oben schon mal. Wir haben ja an der Ostsee auch oft Steilküste, dass man erstmal schaut, wie ist es denn? Kann ich sehen? Kann ich die Seegrasswiese sehen? Oder kann ich da schon mal, was weiß ich, die Wellenbrecher oder so, wie weit runter kann ich das denn angucken? Und dann schätzt man das schon mal ab und damit nicht genug, kann es ja auch immer noch dann zu Seenebel kommen. Das ist mir mal passiert. Da meine Mutter zum Tauchen gewesen und klarstes Wetter und wir gehen tauchen und zwischendurch zieht Nebel auf und die Orientierung unter Wasser ist ja auch nicht so einfach, wenn ringsum quasi alles gleich tief ist. Und dann haben wir geschaut und an der Oberfläche und es war alles Nebel. Und dann, wenn man dann nicht das Land sieht, also dann ist es schon eine interessante Geschichte. Aber das war eine einmalige Situation für mich. Aber das meine ich eben, an der Ostsee muss man einfach auf alles gefasst sein und man muss auf alles ein bisschen vorbereitet sein.
Das macht ja
Kompass, ich sag's mal,
wahrscheinlich auch so ein
Kompass.
bisschen spannend, oder? Würde ich sagen.
Sehr, ja. Also auch wenn man jetzt eben hört, okay, da ist vielleicht viel Sandgrund, ja, die Ostsee ist eher sandig, aber wenn irgendwas aus dem Sand rausguckt, dann ist es ja wie ein künstliches Riff, dann ist es sofort bewachsen, da ist alles an Leben, was irgendwie mal als Larve vorbeigezogen ist, setzt sich da fest und dann hat man an diesem einen Punkt wirklich total explodierendes Leben und das ist natürlich dann auch schon ein Highlight.
Kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht es denn mit Wracks aus in der Ostsee?
Ja, Wracks sind natürlich ein riesiges Thema. Also allein schon, wenn man die Lage der Ostsee sich anguckt, das ist unser Baltisches Meer, die ganzen Anrainerstaaten, da weiß man allein schon aus der Geschichte, dass da sehr viel passiert sein muss. Ein Krieg jagt den nächsten. Und entsprechend sind natürlich in der Ostsee viele Relikte aus den verschiedenen Epochen zu liegen gekommen. Und weil die Ostsee durch die Stürme, Frühjahrsstürme, Herbststürme, ja quasi jedes Jahr neu umgebaut und umgedreht und umgegraben, heißt es ja, ich bin nicht so der Gärtner, umgegraben wird, ist es jedes Jahr interessant, wie sieht das Wrack aus, was ich da letztes Jahr betaucht habe? Ist es noch da? Ist es zugesandet? Ja, man muss sich das auch ein bisschen vorstellen, wie in der Wüste, wenn der Sturm drüber und dann zack, ist das Haus zugeweht und dann ist das Wrack, was eben noch zugesandet war, ist jetzt wieder frei und hin und her. Und jedes Jahr im Frühjahr, wenn eben die Sturmsaison durch ist, dann rücken die Meeresarchäologen aus. Und überfliegen die ganze Ostseeküste und schauen, was man aus der Luft schon sehen kann. Und dann legen sie die Aufnahmen übereinander im Vergleich zum letzten Jahr und schauen, was sehe ich, weil eben zum Teil hat man wirklich im knietiefen Wasser schon Wracks liegen. Wirklich vom Mittelalter bis Zweiter Weltkrieg findet man ganze Fregatten, Anker und Flugzeugwracks und immer wieder neu, ja. Und ein spannendes Thema. Es gibt natürlich auch, also es gibt, was weiß ich, an meinem Hausriff, da liegt ein Flugzeugwrack. Es liegt so eine kleine, ich glaube, es ist irgendwas, wo nur noch Spanten rausgucken und dazwischen wächst irgendwas raus. Das sieht auch jedes Jahr anders aus. Und dann muss man am liegenden Anker vorbei und dann rechts, dann kommt der stehende Anker und dann nochmal 3 Grad Nord und dann kommt man irgendwo dann zu diesem Wrack. Und jedes Jahr spannend ist zu sehen. Und es gibt natürlich auch große bekannte Wracks, zum Beispiel die Jan Hevelius, wem das was sagt. Das ist eine große Fähre, die in den 90er Jahren gesunken ist. Heckklappe ist nicht zugegangen, kann passieren. Die liegt ein bisschen nordöstlich von Rügen, muss man rausfahren. Und das ist natürlich für Wracktaucher, ich bin nicht keiner, also ist nicht mein Podcast das nächste Mal.
Haben wir schon, haben wir schon.
Juhu. Aber ich war schon da natürlich und habe mir das angeschaut. Und in Verbindung mit diesem speziellen Tauchgewässer Ostsee ist so ein großes Wrack schon nochmal sehr bewundernswert, speziell, mystisch. Ja, die liegt auf der Seite, meine ich. Ja, genau, man kann an den Aufbauten lang. Aber die Ostsee ist stark geschichtet. Das heißt, wenn oben die Sonne rauf scheint, dann haben wir eine warme Schicht und dann kommt eine Temperaturgrenze und darunter wird es dann eiskalt und ganz klare Sicht. Und wenn man, ne, oben, der obere Teil von dem Wrack ist noch in der grünen Suppe, sag ich jetzt mal. Und dann geht man am Tampen runter und dann auf einmal macht's Fump. Und dann auf einmal sieht man dieses Wrack in der ganzen Länge und hat dann, also wirklich, ich habe es erlebt, bestimmt 100 Meter Sicht. Also wenn ich von vorne bis hinten gucken konnte und da liegen dann so Loks oder so auf dem Meeresboden herum. Genau, das hat schon nochmal ein ganz besonderes Flair. Generell muss man natürlich auch sagen, dass viele Wracks dann, wenn sie gefunden werden, einfach kartiert werden vom Bodendenkmalpflegeamt, denen unterstehen die Archäologen, die Meeresarchäologen, und dann die meisten Sachen werden vor Ort belassen, weil natürlich das Meerwasser konserviert und das Ganze aufzuarbeiten, auszustellen, das wäre finanziell ein Riesenaufwand, den so ein kleines Land wie Mecklenburg nicht stemmen könnte. Nichts für ungut, Mecklenburg. Aber die haben andere Sorgen.
Okay, spannend. Wow. Also das mit den ganzen Wracks und so, das wusste ich tatsächlich gar nicht von der Ostsee. Wie ist es denn mit den Unterwasserlandschaften? Also du hast jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, dass von den verschiedenen Temperaturen und dass es da natürlich dann deswegen auch verschiedene Tiere dort gibt. Aber wie ist es mit den, ich sag mal, Unterwasserlandschaften und Lebensräumen? Also findet man in der Ostsee vielleicht auch, ich sag mal, ja, Unterwasserlandschaften, Korallen, was auch immer, Tiere, die man dort vielleicht gar nicht erwarten würde?
Also generell findet man eine erstaunlich hohe Anzahl verschiedener Tiere. Also vom Charakter her ist die Ostsee, wie gesagt, eher Wüste, Sand. Was die Landschaft unter Wasser ausmacht, ist ein sogenannter Geschiebemergel. Das heißt, bei der Eiszeit wurde quasi diese Sandformationen wurden verbacken und machen, ja, also man würde sagen, ein Riff im Sinne von einer Steinformation. Und das sieht ganz toll aus, weil das zum Teil so Röhren sind. Also das ist relativ kleinskalig natürlich, also jetzt keine Steilwand oder so. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man taucht da von Land aus raus und hat Sand, Sand, Sand und auf einmal macht es Fump und dann hat man da so große Gesteine oder Röhren oder man denkt sich, oh, ist hier irgendwo ein Mast liegen geblieben, der versteinert ist oder keine Ahnung. Und die sind dann mit Muscheln bewachsen. Und auf die Muscheln ziehen natürlich wieder noch andere Formen danach, Tiere, die dann eben natürlich darauf siedeln, Seepocken ohne Ende, dann große Schollen, die sich da dann verstecken, also die Seepocken, die dann gerne auf den Miesmuscheln da dann zum Teil noch eben drauf wachsen und da könnten wir noch einen ganz neuen Podcast machen über die Muscheln und wie toll die sind und wie fest die da sitzen. Aber egal, jedenfalls haben wir dort ein großes, voll bewachsenes Riff, nur dass es keine Korallen sind, sondern in dem Fall Muscheln mit allem, was eben diese Besiedlungsform nach sich zieht. Und angrenzend im Sand daneben sitzen zum Teil Schollen, die wirklich riesig groß sind, also so Topfdeckel groß, da liegen eingebuddelt im Sand, hat ein bisschen was vom Rochen und die Augengucken sind so oben raus und mehr sieht man gar nicht und die versuchen natürlich dann da was zu jagen. Das sind schon ja, absolut interessante Strukturen. Dann ist natürlich immer sehr beliebt so um diese Seebrücken, die gebaut wurden in allen Seebädern. Das ist natürlich auch wie ein künstliches Riff, da die sind auch sofort besiedelt und im Schutz von diesen Seebrücken, da sammelt sich dann natürlich auch viel Kleinfisch. Da hat man dann tatsächlich auch manchmal ganze Schwärme von Kleinfischen. Also wir wollen ja jetzt hier keinen Podcast über Biologie der Ostsee machen. Könnten wir natürlich. Ich mag zum Beispiel den dreistacheligen Stichling, der sieht einfach niedlich aus mit seinen drei Zacken. Was jetzt natürlich um diese Jahreszeit im April geht's los, ganz besonders in der Ostsee ist der Seehase. Eigentlich ein, ja, da Heerscharen von wissenden Tauchern kommen dann angepilgert und schmeißen sich in die Ostsee auf der Suche nach den Seehasenweibchen in dem Fall. Also es ist halt wirklich so ein großer Fisch mit einer Scheibe am Bauch und gepanzert, also und so Augen, weil es eben eigentlich ein Tiefseefisch ist, ne? Mit Tiefseeorganismus eben mit großen, großen Augen. also Tiefsee in der Ostsee, ne? Also wir reden von 200 Metern, da wohnen sie eigentlich und kommen dann eben in die flache Region zur Eiablage. Hat man dann da, wenn man natürlich da reintaucht, hat man ganz schlechte Sicht, ist eh klar, ne? Diese Eiablagegeschichte sorgt immer für Nebel. Ja, so ganz schnell vorbei wieder der Zauber. Also das ist schon was, was man gesehen haben muss. Schön finde ich auch, wenn dann im Sommer die Badegäste vertrieben werden von den Feuerquallen. Das sieht aus Tauchersicht natürlich majestätisch aus. Das ist ja dann auch keine Riesenmasse, sondern das ist dann diese eine mit so 2 Meter langen Tentakeln und dieses, also man muss ja sagen, die Ostsee ist ein wahnsinnig helles Gewässer, weil Sandboden flach, die Sonne dringt ein, wird vom der Sand reflektiert und dadurch ist es rundherum wahnsinnig toll beleuchtet. Und wenn dann so diese Qualle über diesem hellen Sand dahin schwebt, das sieht unfassbar schön aus. Eine Besonderheit, ein sehr beliebtes Tauchrevier, das ist allerdings dann in Dänemark oben, ist Gammelalbo. Dort, ich war noch nicht da, aber ich weiß, dass es sehr beliebt ist. Dort kann man eben auch tatsächlich Steilwand tauchen angeblich, was in der Ostsee ja ganz spektakulär ist. Ja.
Was war dein tollstes Erlebnis in der Ostsee?
Hui. Das tollste Erlebnis.
Oder eins, was
Also,
dir besonders in Erinnerung geblieben ist, sagen wir es mal so.
ja, da gibt es natürlich ein, zwei. Jetzt, ich nehme das Erlebnis Seegraswiese. Also, ich habe ja mein Haus, wo ich auch Ausbildung und sowas alles gemacht habe und viele, viele schöne Tauchgänge erlebt habe. Und meine Freundin, mit der ich zusammen studiert habe, die ist mit mir auch ganz gern mal tauchen gegangen. Und natürlich haben wir dann einen Biologentauchgang gemacht. Hier nicht schnöde irgendwelche Wracks ausbuddeln. Nee, 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 nee. Wir sind über die Seegraswiese getaucht. Da haben wir eben eine Sorte nur, aber wirklich wunderschön, ne? Also dieses Seegras, was da so im Sonnenlicht dann hin und her schlenkert, dazwischen sitzt dann mal so ein Stein voller Muscheln, der Stichling oben drauf und wir tauchen da so und ich bin ein bisschen hinter ihr, weil sie war noch Anfänger und ich habe immer noch ein bisschen geschaut, dass alles in Ordnung ist bei ihr und drehe mich so um und sehe wirklich von hinten wie eine Krabbe, ja, es gibt ja Krabben, die kommt so angerudert durchs Wasser hinter ihr her. Und ich, keine Ahnung, die wollte zu ihr, liebe Grüße, Ivi, die wollte zu ihr auf das Jacket und das hat sie geschafft. Ich hab noch nie sowas gesehen. Die ist wirklich, die scheren alle auf und ist ihr hinterher und hat sich auf ihr Jacket gesetzt und da saß sie dann. Und was machst du denn dann? Sagst du jetzt du?
Entschuldigung, du
Da
kannst hier nicht
hat sie dann,
parken.
ja, so, ja. Oder ich meine, jetzt stell dir vor, du drehst dich um und siehst auf deiner Schulter, huh.
Gott, ich
Crabby the
glaube,
Crab oder so.
ich würd mich so erschrecken, ja.
Ich habe einfach nichts gesagt. Ich habe sie mit dieser Krabbe weiter tauchen lassen und irgendwann ist sie dann abgesprungen, die Krabbe, und hat meine Freundin überholt, weil wir natürlich Biologen typisch langsam waren und ist an ihr vorbei und dann hat sie erst so. Ja, und später haben wir dann sehr über die Situation gelacht. Ja, das war eine der Situationen, die mir auf alle Fälle für immer im Gedächtnis bleiben.
Spannend. Also ich glaube, dass viele wirklich die Ostsee gar nicht so richtig auf dem Schirm haben und dass die vielleicht jetzt auch wirklich angefixt sind nach diesem Podcast, da mal ins Wasser zu springen und sich das mal anzugucken. Katja, was meinst du, wie sieht denn so ein typischer Tauchgang an der Ostsee aus? Also gibt es irgendwas, was unsere Zuhörer, die jetzt sagen, Katja hat das so toll erklärt und so tolle Geschichten erzählt, ich möchte jetzt auch unbedingt an der Ostsee tauchen, was die denn beachten müssen bei der Planung oder vielleicht auch Navigation oder was auch immer?
Ja, also für mich als damals Einheimischer hat für mich so ein typischer Tauchtag mit dem Blick aus dem Küchenfenster begonnen auf die Rauchsäule vom Kohlekraftwerk, wo der Wasserdampf oben raussteigt. Und wenn der hoch nach oben ging, geradeaus, wusste ich, okay, es ist kein Wind, ich kann tauchen gehen. Dann wurde die Tauchkiste schlepp, schlepp, schlepp ins Auto manövriert und mit dem kleinsten Auto, wo eine Tauchkiste gerade noch so reinpasst, bin ich dann an diesen Tauchplatz gefahren, mein Hausriff, und habe dann nochmal geschaut, wie geht die Strömung, meistens von Westen, und habe mir dann überlegt, okay, ich mache einen Dreieckskurs. Also es ist natürlich, wenn man jetzt da hinkommt und hat keine Ahnung, ist es immer besser, man fragt erstmal jemanden, der sich auskennt. Weil die Navigation in der Ostsee ist schwierig, gerade wenn man von Land aus reingeht, weil es sieht erstmal, man kann nicht Riff linke Schulter, Riff rechte Schulter hin und zurück, das geht nicht, sondern man muss sich einen Kurs ausrechnen, dass man im Idealfall ein Dreieck von hier weg einmal, ne, und da an dem Punkt wieder, klappt nicht immer, aber wie gesagt, man erreicht ja jetzt keine mega Tiefen, man kann zur Not zwischendurch kontrolliert einmal rausspitzen und gucken, wo bin ich denn, aber natürlich ist es auch eine Challenge für den geneigten Ostseetaucher, dass man das nicht machen muss. Ja, also das schreibt man dann auch ins Logbuch. Ich bin heute meinen Kurs fertig getaucht,
Verstehe.
ohne nochmal rausgucken zu müssen, weil dazu kommt natürlich auch immer eine mehr oder weniger starke Strömung mit dem Wind aus der westlichen Richtung, die einen dann verdriftet. Das heißt, ich gehe so raus, lasse mich zurückdriften und muss dann so wieder rum. Das muss ich alles mit einkalkulieren und da wäre es schon ganz gut, wenn man mit einem Ortskundigen mitgeht. Oder sich zumindest erstmal informiert. Dann läuft der Tauchgang so ab, dass man eben seine Matte am Auto ausrollt, sich da anzieht. Die anderen gucken schon und denken, was macht denn der da Komisches? Ne? Weil man sitzt ja, man ist ja auf einem Parkplatz, wo die Leute jetzt eigentlich zum Baden gehen wollen oder schönes Picknick am Strand, was weiß denn ich. Und du ziehst dich da an. In deinen Pelz dich in dein dickes Neopren an meinem Hausriff, 64 Stufen runter mit Blei, Stahlflasche und dann über den Sand. Ja, da liegen die Touristen dann schön auf ihren Handtüchern und dann muss man dann da durcheiern. Und dann denkst du, was machen die denn da? Und dann, ja, dann dazwischen irgendwie durchmanövrieren, die nicht so mit Sand beschmeißen, wenn es geht. Und dann irgendwie versuchen, da reinzukommen. Flossen anziehen ist auch immer ein Highlight, weil man kann sich ja nicht so festhalten, ne, auf einem Bein hopsen in der Welle, aber das ist alles hinzukriegen. Da gibt es ja Mittel und Wege und ein Buddy. Und dann muss man schauen, dass man eben irgendwie mit der Navigation dort zurechtkommt. Wie gesagt, der Luftverbrauch ist jetzt nicht so das Thema bei 5, 6 Metern maximal. Also manch ein Ostseetaucher hat dann auch seinen Klappspaten dabei, damit er dann auf die 6,5 Meter kommt mit seiner, halt falsche Hand, mit seinem Tiefenmesser. Und dann ist meistens dann die Temperatur das Limitierende, wobei die Ostsee, dadurch, dass sie flach ist, eben doch recht schnell auch angenehme Temperaturen hat, weit jenseits der 20 Grad in diesen flacheren Bereichen. Ja, und wenn man dann wieder rauskommt, dann muss man hoffen, dass man hier nicht am FKK-Strand, ne, dass nicht so viele FKK machen, das ist ja an der Ostsee alles gemischt, weil da hat es natürlich auch schon lustige Begebenheiten gegeben beim Austauchen im Flachbereich. Zott. Und dann muss man über den Strand wieder zurück. Ja, Katja hat mit dem Kopf hin und her geschüttelt, um zu zeigen, was
lohnt
alles
sich
so
die Folge auf YouTube anzugucken, genau.
am FKK, im FKK-Bereich, was denn da alles. Aber egal. Und dann muss man mit dem ganzen schweren Gerödel, vielleicht ein bisschen durchgefroren, erschöpft, wieder über den Strand zurück. Deswegen muss man natürlich versuchen, beim Zurücktauchen, die genau an der Treppe rauszukommen. Weil dann muss man diesen anstrengenden Weg durch den Sand nicht laufen. Und dann 64 Stufen mit Blei und immer noch recht voller Luftflasche wieder hoch. Und dann hat
Das
man
ist
es
ein Training,
geschafft.
wollte gerade
Ja,
sagen.
auf alle Fälle. Dann hat man den Tauchgang geschafft. Man kann natürlich auch Bootstouren machen. Auch das gibt es. Also es gibt tatsächlich Tauchbasen entlang der Ostsee, nicht viele, weil das ist kein besonders einträgliches Geschäft. Das ist ja stark saisonabhängig. Es ist Spezialistentauchen. Also natürlich ist mir klar, das ist nicht für jedermann was. Und da gibt es aber so ein paar, so auf Campingplätzen, da sind ganz tolle Tauchbasen. In Rostock, im Yachthafen Hohe Düne, da gibt es eins mit Boot. Man kann mit Schlauchbooten wird auch zum Teil rausgefahren zu vorgelagerten Wracks natürlich. Dann gibt es das künstliche Riff Nienhagen, so es denn noch besteht. Darf ich dazu noch einen Satz sagen? Haben wir noch Zeit? Ja, da haben ganz engagierte Meeresforscher aus allen Bereichen sich zusammengetan, schon vor vielen, vielen Jahren. Und haben eben dieses Forschungsprojekt ins Leben gerufen und haben so Tetrapoden, also aus Beton, solche riesigen Elemente dorthin geschafft und haben einfach beobachtet, wie schnell wird sowas Künstliches besiedelt. Und es gab unfassbar tolle Forschungsergebnisse. Es gab unfassbar viele Interessenten, die sich das über Unterwasser angeguckt haben. Es wurden Kameras installiert. Es sind unfassbare Massen an Jungtieren dort aufgetaucht. Das war wie am tropischen Riff ohne Koralle. Und ohne so richtig bunt. Aber
Wahnsinn.
für heimische Verhältnisse war das ganz toll. Es gab Auszeichnungen, hier schwarz-rot-goldene Flaggen wurden gehisst und was wir alles Tolles können. Und 2022 ist leider die Förderung ausgelaufen. Wie das halt immer so ist, wenn was so richtig toll läuft, dann sieht man, wie wichtig die Forschung ist, ne? Also da hätte man viele Sachen draus machen können. Ich glaube natürlich, es wurde nicht rausgerupft, die Kameras sind abgeschaltet, und die Tetrapoden und diese so Halbkugeln, das liegt alles noch. Ich glaube, es sind perfekt. Also eine riesige Fläche. Ich denke, es ist alles natürlich noch da, besiedelt und kann bestimmt auch immer noch betaucht werden. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht. Ich war nur an der Entstehungsgeschichte beteiligt und bin dann ja irgendwann dort weggegangen, leider. Ja.
Spannend. Wirklich, wirklich spannend. Also würdest du auch sagen, dass es sich wirklich lohnt, mal an der Ostsee tauchen zu gehen?
Ja, absolut. Also ja, nein, weil es spricht ja nichts dagegen.
Ja.
Also, ne, also man kann bestimmt, es gibt ja auch Action-Sport-Shops dort in der Ecke. Und ich weiß, dass dort auch Ausfahrten organisiert werden. Also da kann man sich dann einer Gruppe anschließen und dann einfach mal so ein Wochenendausflug oder auch von Hamburg so eine Tagestour an die Ostsee. Also da gibt es sicherlich ganz tolle Angebote, ne, so wie das auch an die österreichischen Seen oder Mecklenburgische Seenplatte. Da können wir auch noch einen Podcast drüber machen. Da kann man überall toll tauchen. Und so wird das sicherlich auch an die Ostsee gemacht. Und das macht schon Spaß auch zu verschiedenen Jahreszeiten. Also jetzt im Frühjahr, wenn die Sicht einfach grandios ist. Schön finde ich auch immer den September, wenn einfach die Touristen nicht so, ne? Also wenn man am Strand einfach da rumschlappen kann, ohne dass man ständig über irgendwelche Badematten stolpert. Und natürlich auch ausgefragt wird. Also kommst du nach einem anderthalb Stunden Tauchgang da raus und dann musst du erst mal erklären, ja, was kann man denn hier sehen? Macht man natürlich gerne. Ist dann im September, Anfang Oktober natürlich nicht mehr so intensiv, aber da ist das Licht ist schön, es ist meistens ruhig, weil es vor den Herbststürmen ist, es ist noch warm. Und aber diese blaue Algenblüte, das ist alles schon vorbei. Das kehrt so Ruhe ein. Und alles, was so im Frühjahr aus Eiern geschlüpft ist, ist dann schon ausgewachsen. Da gibt es also wir hatten ja den Kühlturm von dem Kraftwerk. Da gibt es einen Kühlwasseraustritt, da kommt unter Wasser, da kommt warmes Wasser raus, rundrum Steine, alles bewachsen. Und das warme Wasser sorgt dafür, dass die Tiere, die dort heimisch sind, die dort wohnen, alle unfassbar groß sind. Also meine Schwimmkrabbe, die bei Ivy auf dem Jacket gesessen hat, wäre jetzt dann da wirklich erschreckend groß. Also das ist schon, ne? Also das ist pure Biologie. Wenn es wärmer ist,
Ja, ich
dann
merke schon,
laufen die
da kommt
Leben.
die Meeresbiologin raus, ja.
Und die begeisterte Ostseetaucherin. Also ich muss es sagen, ich liebe es, in der Ostsee zu tauchen, weil es kein Tauchgang ist wie der andere. Die Ostsee ist immer für eine Überraschung gut. Und wer da tauchen kann, der kann es überall.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Ich bin auf jeden Fall überzeugt. Ich glaube, einige, die jetzt hier gerade zuhören, haben auf jeden Fall richtig Lust, mal in der Ostsee tauchen zu gehen. Und wenn ihr jetzt Lust habt, da auch mal tauchen zu gehen, ihr habt es gehört, Katja kann es euch wärmstens empfehlen. Und ihr werdet auf jeden Fall richtig, richtig tolle Taucherlebnisse haben. Ihr habt es gehört, kein Tauchgang ist wie der andere. Und ich würde sagen, Katja, du hast uns jetzt angefixt und ich freue mich riesig darauf, wenn ihr uns natürlich auch mal gerne ein paar Fotos schickt, wenn ihr in der Ostsee tauchen wart oder vielleicht uns auch einfach mal erzählt und von eurem Tauchgang, von eurer Reise erzählt, was ihr dort alles erlebt habt. In dem Sinne, Katja, herzlichen Dank, dass du heute mit dem Podcast warst. Ich freue mich riesig, dass du über dieses Thema sprechen konntest und ich freue mich auf unsere nächsten Folgen.
Es war mir ein innerliches Gummibärchenessen. Also vielen Dank für die Einladung. Immer gerne.